Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl im Saarland.
Mit André Hatting.
Und mit Corbinian Frenzel. Einen schönen guten Tag. Die Hallo. Erste Landtagswahl nach dem Regierungswechsel im Bund steht an in einem, der kleinen Länder dieser Republik, ne, dem Saarland. Man darf nicht sagen, das kleinste, da muss man schon wieder genauer sein.
Haben wir vorhin schon darüber diskutiert. Es ist ja eigentlich das kleinste, aber wir haben auch die Stadtstaaten, also dann ist es Bremen. Aber es ist das kleinste Flächenland, so stimmt's.
Auf jeden Fall. Ein Land, das sei schon mal verraten, das ja gerne für Vergleiche herangezogen wird. Das ist etwas, was Sie bei uns erfahren werden. Wir werden sowieso eintauchen. Auch in dieses Land so ein bisschen gucken, wie es tickt. Und all das tun wir mit unserer Landeskorrespondentin für das Saarland. Und jetzt wird sich für viele Hörerinnen und Hörer ein Rätsel lösen. Wo ist Anke Schäfer, die ja viele Jahre diese Mittagsstrecke moderiert hat im Deutschlandfunk Kultur? Meine Damen und Herren, da ist sie, Anke Schäfer, in Saarbrücken, dorthin gewechselt vor einigen Monaten. Liebe Anke Schäfer, erstmal schönen guten Tag. Und dieses Saarland muss ja irgendwas haben, das sie da hingezogen hat. Was ist es?
Absolut. Also herzlich willkommen auch aus Saarbrücken hier. Was ist das? Was hat mich ins Saarland gezogen? Ich habe ja hier 12 Jahre schon mal leben dürfen bis 2009 und ich muss sagen, das Saarland ist ein Land der guten Beziehungen. Also es ist einfach so, man kennt sich, man mag sich, man trifft sich, man geht einmal hier über den St. Johanner Markt, das ist sozusagen das Zentrum von Saarbrücken, die gute Stupp, wie die Saarländer sagen. Und da trifft man auf jeden Fall jemanden und dann hält man ein Schwätzchen. Und das ist sozusagen das, was man auch in einer Kleinstadt hat, aber man hat eben auch die Vorteile einer Großstadt, kann man sagen, oder jedenfalls weitläufige Räume um sich herum, weil man Frankreich gleich hier an der Grenze hat und Luxemburg auch. Und insofern ist es ein tief europäisches Leben hier auch.
Und da haben Sie jetzt schon gerade drei Aspekte angesprochen, die uns in den nächsten 2 Stunden beschäftigen werden. Das ist die Größe des Saarlands, das ist die Verbundenheit, aber das ist auch die Nähe zu Frankreich und Luxemburg und damit auch dem kulturellen Austausch.
Tja, wir werden einiges erfahren hier in diesen 2 Stunden im Deutschlandfunk Kultur vor der Wahl im Saarland. Schönen guten Tag in die ganze Republik. Wir nehmen Sie erstmal gleich mit an die Tankstelle. 2 Tage noch, dann wählt das Saarland. Das weiß man im Saarland wahrscheinlich schon länger. Natürlich, da ist ja auch Wahlkampf. Aber ich glaube, André, da gab es so einen Moment, da hat es das ganze Land gemerkt. Ich sage nur Tankstelle.
Oh ja.
Tobias Hans, der Ministerpräsident, den da viele gesehen haben über verschiedene Social-Media-Kanäle in so einem Selfie-Modus, wo er ein Video gemacht hat, vor einer Tankstelle vom Wind, so leicht zerzaustes Haar. Menschen unter 30 würden sowas einen Rant nennen. Also eine Wutrede angesichts der gestiegenen Preise.
Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre. Diesel 2,12 Euro.
Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert.
Der Staat bereichert sich, sagte er. Ja,
also Corbinian, als ich das gesehen und gehört habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt versucht Tobias Hans bürgernah zu sein. Er muss irgendwas tun, hat das Gefühl, er liegt so weit zurück in Umfragen, jetzt muss er irgendwie ran an den Bürger, aber irgendwie also überzeugt hat es mich nicht.
Das würde ja schon wahltaktische Motive unterstellen. Ich will das gerne mal zur Bewertung vorlegen, nämlich Anke Schäfer, unsere Landeskorrespondentin in Saarbrücken. Man kann ja in der Tat rätseln, ne? War das jetzt ein Akt der Verzweiflung angesichts der rasant gestiegenen Spritpreise oder angesichts der rasant gesunkenen Prozentwerte für die CDU?
Ja, also letzteres könnte tatsächlich der Fall sein. Da würde ich euch recht geben. André Hatting würde ich Ihnen auch recht geben. Die CDU kämpft und Tobias Hans kämpft. Denn tatsächlich ist es so, dass die CDU nur knapp über 30% liegt, während die SPD im Saarland fast bei 40% liegt. Und auch wenn direkt gefragt wird, wen würden Sie wählen, Tobias Hans oder die SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, die auch Wirtschaftsministerin ist jetzt hier in der Großen Koalition und auch stellvertretende Ministerpräsidentin, dann kriegt Anke Rehlinger absolut die besseren Werte. Und da hat sich Tobias Hans, denke ich auch, gedacht, was tue ich? Ah ja, gut, dann werde ich doch jetzt mal hier auf diese Spritpreise gehen und hat dieses Video auf Twitter gepostet. Ich denke nicht, dass ihm das gut getan hat, denn es ist ja bundesweit sehr kritisiert worden. Es ist aber auch hier im Saarland natürlich sehr kritisiert worden, dass sich einer hinstellt und sagt, ah, der Staat bereichert sich. Dabei ist ja die Frage, wer ist der Staat? Der Staat sind wir alle und er natürlich auch. Und es tut einem Ministerpräsidenten nicht unbedingt gut, wenn er sich hinstellt und ruft, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Sondern er soll doch dann eigentlich die Probleme bitte auch selber ein Stück weit lösen können.
Sie haben, Frau Schäfer, jetzt schon die Spitzenkandidatin der SPD angesprochen. Das ist Anke Rehlinger, die in den Umfragen deutlich führt. Gerade haben wir Tobias Hans vor der Tankstelle gehört. Jetzt hören wir Anke Rehlinger mit Mundschutz.
im Moment muss man immer alles hinbekommen. Ne? Das ist der Krisenmodus, den man managen muss. Das sind die Folgen, die man aus der Krisenbewältigung managen muss. Und es sind alle anderen Fragestellungen, die ja in der Regel gar noch nicht mal kleiner geworden sind, sondern manche davon sogar noch größer. Und mit Verdruss bekommt man es nicht besser hin, sondern am besten mit Optimismus und Zuversicht.
Ich bin dankbar für diese Erklärung mit Mundschutz. Ich dachte erst, das sei Mundart, aber nee, das war der Mundschutz.
Ich glaube schon, deswegen klang sie etwas dumpf. Also, Frau Schäfer, ganz ehrlich, inhaltlich fand ich das jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Da war nicht so viel drin, außer wir müssen das irgendwie schaffen, so wahnsinnig viel zu tun. Aber, und ich könnte mir vorstellen, dass das der große Bonus von Anke Rehlinger ist, aber atmosphärisch, also wie sie sich verkauft, zupackend, direkt, das war doch aus diesem O-Ton sehr gut herauszuhören. Ist es genau der Grund, warum sie in den Umfragen so deutlich führt?
Ja, ich denke ja. Sie hat dieses Bodenständige, sie hat dieses jetzt packen wir es an und jetzt machen wir was und seit über 20 Jahren ist die CDU in der Staatskanzlei, jetzt wechseln wir mal die Farbe und jetzt wird die SPD mal ans Ruder kommen und dann wird einiges besser. Und sie hat ja hier genannt, also dass es eben viele Baustellen gibt. Ich meine, für alle ist es ja zurzeit unglaublich schwer. Die Pandemie, dann natürlich auch jetzt die Kriegsauswirkungen, die dazugekommen sind und im Saarland eben der Strukturwandel. Und der ist ganz, der steht hier im Vordergrund. Sehr viele Arbeitsplätze werden in Zukunft verloren gehen, in der Industrie, in der Autoindustrie vor allem. Und da muss was getan werden. Und da stellt sie sich genau. Sie stellt sich da als jemand, der das kann, der das angehen will. Und die Leute hier trauen ihr das zu.
Mhm. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt auch noch mal über einen Mann sprechen, der viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich dieses Land politisch prägt. Das Saarland auch, aber auch das ganze Land. Oskar Lafontaine, viele Jahre Ministerpräsident, damals noch für die SPD, dann wieder auferstanden mit der von ihm mitbegründeten Linken, die er jetzt aber, Anke Schäfer, kurz vor der Wahl verlassen hat und was da eigentlich hinterlässt, verbrannte Erde?
Ja, leider ja. Und vor allem auch die Tatsache, dass die Linken es wahrscheinlich nicht mehr in den saarländischen Landtag schaffen werden. Die als Oskar noch, Oskar, so wird er hier im Saarland genannt.
Ich wollte gerade sagen, man kennt sich im Saarland, ne?
Ja, genau, so ist das. Und natürlich, also Oskar Lafontaine kennt jeder. Und das ist so eine Galionsfigur hier, wenn ich das mal so sagen darf. Jedenfalls, er hat diesen Schritt getan, aus der Linken auszutreten, einen Tag, nachdem er seine letzte Rede im Landtag gehalten hat. Die war sehr bewegend, kann ich vielleicht auch gleich noch zwei Worte zu sagen. Aber dann ist er ausgetreten aus der Linken und dann sind natürlich die Werte der Linken gefallen. Und die Barbara Spaniol, die Saarlinke jetzt hier führt, hat sich zwar nichts anmerken lassen und hat gesagt, also wir werden seine Politik weiterführen und er ist doch wirklich jemand, dem wir zu großem Dank im Saarland verpflichtet sind. Er hat sehr viel hier, zum Beispiel der St. Johanna Markt, den ich vorhin erwähnt habe, der ist auf ihn zurückzuführen, dass das jetzt so schön ist in der Saarbrücker Innenstadt, ist auch seiner Initiative zu verdanken. Also wir werden das weiterführen, was er sich so gedacht hat. Aber gleichzeitig weiß man, wahrscheinlich wird die Linke in nächster Zeit einfach sich konsolidieren müssen und eben nicht mehr im Landtag vertreten sein. Aber seine letzte Rede im Landtag, die war bewegend, denn er hat gegen den Krieg gesprochen, da auch persönlich über sich was gesagt, dass sein Onkel und sein Vater im Krieg erschossen worden sind. Und da hat man ihn so ein bisschen als Mensch auch gesehen und verstanden. Und da hat er sehr viel Applaus bekommen von den 51 oder fast allen 51 saarländischen Abgeordneten. Das war nochmal ein großer Moment. Also es gibt diesen Dank. Man sagt, ja, Oskar Lafontaine hat viel fürs Saarland getan. Gleichzeitig natürlich den Ärger darüber, dass er so einen Schritt zum Beispiel jetzt geht. Und das hat er ja mit der SPD auch schon so gemacht. Also dass er so jemand ist, der eben seiner Partei auch noch Schaden zufügen will. Und da hätte er eben so ein großes Ego, sagen die Beobachter.
Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren. Wir haben jetzt über die CDU gesprochen. Tobias Hans, wahrscheinlich wird die CDU nicht mehr stärkste Kraft. So sieht es im Augenblick aus. Wir haben über die SPD gesprochen mit Anke Rehlinger. Die, gerade liegt sie bei 39%, sehr wahrscheinlich die neue Ministerpräsidentin werden wird. Wir haben die Linke angesprochen, die möglicherweise nicht mehr in den Landtag in Saarbrücken einzieht. Was haben wir für Konstellationen? Bleibt da am Ende GroKo nur mit vertauschten Rollen? Oder wie sieht es zum Beispiel mit der FDP aus oder den Grünen?
Ja, genau. Die FDP hat sich Hoffnungen gemacht, wollte wieder einziehen, ist rausgeflogen aus dem Landtag im Jahr 2012. Damals gab es hier die bundesweit erste Jamaika-Koalition. Die war dann aufgelöst worden von der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, weil es so tiefen Streit in der FDP gab. Dann hat sich die FDP auch konsolidiert, steht jetzt eigentlich als kleine Partei ganz gut da. Problem ist nur, keiner kennt die Köpfe, die da kandidieren. Und nur Oliver Luksic kennt man, das ist der Parlamentarier. parlamentarische Staatssekretär bei Volker Wissing im Verkehrsministerium in Berlin. Aber der ausgerechnet tritt nun auf der Landesliste nicht an. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Saarländerinnen und Saarländer dann diese doch eher unbekannten FDP-Kandidaten wählen werden. Insofern sind die Umfragen auch nicht so gut. Man weiß nicht, vielleicht 5%, vielleicht 4,9. Und ebenso sieht es aus für die Grünen. Die Grünen sind geprägt worden über Jahrzehnte von einem Mann namens Hubert Ulrich. Der hat Grabenkämpfe ausgefochten, ganz viele noch und nöcher. Und der ist leider immer noch im Hintergrund. Ich sage jetzt mal leider, man sollte sich natürlich der Bewertung hier enthalten. Aber es ist schon so, weil es gibt eine neue Spitzenkandidatin. Lisa Becker heißt sie, 31 Jahre alt und Juristin. Und man würde ihr eigentlich wünschen, dass sie sozusagen einen freien Wahlkampf machen kann. Kann sie aber nicht, weil ich denke, es wird den Saarländerinnen und Saarländern schon so gehen, dass sie denken, oh, wähle ich jetzt die Grünen, wenn ich sie wählen wollen würde. Aber wähle ich dann wirklich Lisa Becker oder wähle ich im Hintergrund doch diesen Hubert Ulrich, der eben, wie gesagt, für so viel Streit über so viele Jahre gesorgt hat. Und daher weiß man nicht, ob die Grünen in den Landtag kommen. Bei den Linken, haben wir schon drüber gesprochen, wissen wir es auch nicht. Wer aber sicherlich, zumindest sagen, dass die Umfragen im Moment in den Landtag kommt, ist die AfD. Auch da hat es ganz viel Streit gegeben, Familienstreit in diesem Fall, ein Vater gegen einen Sohn. Aber das scheint die AfD-Wähler nicht wirklich zu schrecken. Die wählen ja ihre Partei oft da, weil sie Protest ausdrücken wollen und dann gar nicht so sehr auf das Personal bei der AfD gucken.
Das Saarland wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Ja, aber was heißt das, das Saarland wählt? Wie ist er denn so, der bzw. die Saarländerin an sich und überhaupt? Corbinian, hast du so ein Klischee im Kopf beim Saarländer?
Ich sortiere immer gerne mal so zwischen den Bundesländern, die so eine Identität haben und denen, die so ein bisschen charakterlos daherkommen. Und das erstmal liebevoll vorweg gesagt.
Sei ehrlich.
Beim Saarland hat man irgendwie so eine Idee, vielleicht so einen Ticken was gemächlich, gemütliches, aber...
Also, wenn ich zum Beispiel an Niedersachsen und speziell Ostfriesland, meine Heimat, denke, ich habe sofort einen Ostfriesen im Kopf, ja? Oder nimm einen Bayer, nimm einen Sachsen, sofort. Klischee-Saarländer schwierig. Aber Joachim Weyand, der kann uns jetzt helfen. Er ist Journalist beim SWR, präsentiert dort unter anderem den aktuellen Bericht. Das ist sowas wie die Saarländische Tagesschau. Aber deswegen haben wir ihn nicht eingeladen, sondern wegen seines Scherer-Erwin. Das ist eine Kunstfigur, mit der Weyand auftritt. Ja, der ist so etwas wie der Urtyp des Saarländers, den kennt dort fast jeder. Guten Tag, Herr Weyand.
Einen schönen guten Tag.
Wir grüßen Sie.
Ich frage jetzt mal den Scherer-Erwin in Ihnen. Sag mal, also auf den Punkt gebracht. Wie ist er denn so, der Saarländer, an und für sich?
Da passen wir auf. Also allererst mal vorweg, Saarländer kann man nicht geben, als Saarländer gibt man geboren. Ne? Der Saarländer wohnt meistens in seinem eigenen Häuschen. Das hat natürlich im Keller eine Werkstatt, wahlweise auch in der Garage, wo du dann auch alles drin hast, was man so auf der Arbeit gefunden hat, welches so ein bisschen Werkzeug und was man so braucht. Neben am Haus ist ein Stück mit Verbundstehen geplastert, wo man die kleinen Anhänger draufstellen kann. Wenn du mal großer brauchst, frage den Nachbar, der hat einer. Hinter am Haus steht natürlich ein Schwenker. Du legst du am Feierabend einen Schwenker drauf und schwenkst den dann. Hinterher gehst du in eine Vorstandssitzung von einem von deinen mindestens 3 Vereine, wo du drin bist. Dort treffst du einer, wo einer kennt, wo dir das Auto fliegen kann. Und zwar so. So ist die saarländische Währung. Finanzexperte nennen das einen non-pekuniären Vorgang. Das heißt, mir schwätzen mit den Leuten und dann kriegt man halt auch mal etwas so. Zum Beispiel, weil der Anna das auch so krit hat, weil es irgendwo vom Laster gefallen ist. Oder weil du bei dem noch etwas so gut hast, weil du dem geholfen hast, die Garage zu schließen.
Lieber Scherer Erwin, ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber doch einiges.
Und ich 80%.
Ja, würde ich schon sagen. Da war eine Menge drin. Im Prinzip können wir das Gespräch jetzt beenden. Wir wissen alle Bescheid, wie der Saarländer ist. Tun wir aber nicht an der Stelle, selbstverständlich. Und eine Sache finde ich sehr interessant. Sie haben gerade natürlich im Dialekt gesprochen. Ich habe gelernt, es gibt eigentlich gar kein Saarländisches, es gibt Moselfränkisch oder Rheinfränkisch. Aber es gibt typische Redensarten, an denen wir alle den Saarländer erkennen. Haben Sie mal so 2?
Ja, das ist zum Beispiel, das Schwätze muss man mit der Leid, und zwar mit der Leid. Das wird dann noch hinten dran so genannt, und zwar mit der Leid. Also das ist schon wichtig. Und ganz wichtig, und das ist nicht nur eine Redensart, sondern tatsächlich eine Lebenskunst, dass man sagt, ich kenne einer, der wo einer kennt, und mit dem kann ich dann, mit dem kommt man dann ins Geschäft oder so.
Ist das denn sehr lebendig und wird weitergetragen von Generation zu Generation? Wir beobachten das ja häufig da, wo so Dialekte, Mundarten da sind, dass das mitunter auch so ein bisschen wegstirbt.
Das ist tatsächlich auch so. Und das, sowohl das Rhein- wie das Moselfränkische, die stehen auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Mundarten. Und deswegen gibt es ja auch den Internationalen Tag der Mundart, wo dann auch der SR, der Saarländische Rundfunk, halt natürlich auch sehr aktiv ist in seinen Programmen. Es ist tatsächlich so, dass sich das vermischt, weil eben auch natürlich Menschen aus anderen Regionen irgendwann doch im Saarland landen. Irgendwann landet jeder mal im Saarland. Und
dann mischt sich natürlich auch mal so ein
Herr Weyand, Sie haben gerade in dieser einen Redensart gesagt, ich kenne jemand, der kennt jemand, der kennt jemand. Oder sind wir eigentlich schon bei dem, was wir vorhin schon angesprochen haben mit unserer Landeskorrespondentin, nämlich die Größe bzw. die Kleine des Saarlandes. Ist das typisch, diese Nähe, dieses Verbundensein, eben gerade weil das Saarland so klein ist?
Das ist ganz typisch und das hat Vor- und Nachteile. Also es gibt diese berühmten kurzen Wege, von denen auch in der Politik gerne gesprochen wird. Also seinen Landtagsabgeordneten, seine Bundestagsabgeordnete, die trifft man irgendwo und spricht die direkt an und sagt, hier, man kann Stunde in dem Moldau etwas machen. Das geht also ganz schnell. Es gibt auch kurze Wege zwischen Verwaltungen und einer Baustelle zum Beispiel oder sowas, weil man eben jemanden kennt, den ruft man an, um etwas zu beschleunigen. Es wird dann problematisch, wenn diese Nähe zu Küngelei wird, ganz einfach. Und es wird da geklüngelt und gemauschelt bei uns wie in anderen Städten zum Beispiel, mit großen Domstädten auch.
Mhm. André, du hast das gerade so leichtfertig gesagt, die Größe des Saarlandes. Das führt mich zu einem Phänomen, Herr Wein, das Sie wahrscheinlich gut beschreiben können, dass man das Saarland gerne als Maßstab nimmt für alle möglichen Größenvergleiche.
Das ist so, irgendwo brennt der Wald von der Größe des Saarlandes. Ne? Oder es ist eine Ölkatastrophe passiert auf dem Ozean, ein Ölteppich von der Größe des Saarlandes. Oder irgendjemand erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt, das ist so viel wie das Saarland. Da könnte man auch sagen, das ist so viel wie ein bayerischer Fußballspieler mittwochs nachmittags im Training verdient. Könnte man auch sagen.
So schlimm steht es ums Bruttoinlandsprodukt.
Nein, nein, so gut um die Bayern.
Das ist so die neue deutsche Industrienorm, ne? Die deutsche Saarlandnorm als Vergleichsmaßstab. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, den Sie gerade erwähnt haben, als der Scherer Erwin zu uns gesprochen hat. Da tauchte der Schwenker auf. Das ist für alle Nicht-Saarländer, das ist der Grill. Ist Essen in Gemeinschaft, gut, das ist immer schön und wichtig.
Darf ich ganz kurz in dem Schwenker, das ist nicht mehr als nur der Grill.
Oh,
der Schwenker ist das Grillgerät. Der Schwenker ist das, was man auf den Grill legt.
Ach, nämlich so
ein Stück eingelegtes Schweinefleisch. So. Und der Schwenker ist auch derjenige, der den Grill bedient.
Also alles drei zusammen. Schwenkt. Ja, das wusste ich nicht. Danke für die Nachricht.
Sehr gerne.
Nochmal zum Schwenker oder zum Essen, das haben Sie auch schon angesprochen. Ist das besonders wichtig im Saarland, dieses gemeinsame Essen? Das ist natürlich generell wichtig, aber ich habe so den Eindruck, im Saarland spielt es kulinarisch nochmal eine ganz große Rolle.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt so dieses Wort von wenn wir nur gestern geschafft haben, wir schnell. Das ist so ein abgedroschenes Klischee tatsächlich, aber es ist so. Wir sitzen gerne zusammen beim Essen. Es wird auch viel tatsächlich auch besprochen beim Essen. Als es noch weniger Compliance-Regeln gab, wurden auch sehr, sehr viele Geschäfte beim Essen gemacht. Und es ist etwas, was verbindet, was auch bei uns irgendwie wirklich in der Tradition drin ist. Und das muss auch nicht immer gerade irgendwie die Sterneküche sein, von der wir hier im Land reichlich gesegnet sind. Es ist auch ganz einfach die Rostwurst, aber eben das Gemeinsame und dass man guckt, dass es schon, also schmecken soll es schon.
Mhm. Müssen wir noch kurz über das Eigenheim reden? Ich hab ja was gelernt, auch das, was man immer den Schwaben angedichtet hätte. Aber das Saarland hat die höchste Eigenheimquote.
Ja, die ist so, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, die liegt bei 56%. Das ist schon ganz ordentlich.
Tja, also Schaffler, Häuslerbauer, Mensch, der Schwabe ist der Saarländer.
Wir haben das schon gemacht.
Ja.
Wir schaffen noch, wir haben das schon gemacht.
Also jetzt hab ich doch ein klareres Bild davon, wie der Saarländer so ist. Bodenständig, konservativ, ne, isst gerne.
Konservativ habe ich ja, weiß ja, nicht, habe ich das, oder? Würden Sie das sagen?
Würden Sie sagen, ist er konservativ?
Wertkonservativ.
Würde ich sagen,
ja.
Gut.
Ansonsten ist es bei unserer SPD so, dass sie doch schon eher dem linken Flügel angehört.
Mhm.
Aber so von denen, tatsächlich, was so die Werte angeht, da unterscheiden die sich eigentlich recht wenig, würde ich mal behaupten.
Vielen Dank, Joachim Weyand, für diesen Schnellkurs in die Mentalität Ihrer Landsleute. Joachim Weyand war das Journalist und in seinem zweiten Leben noch der Scherer Erwin.
Dankeschön.
Ich danke auch.
Wir zählen jetzt einen Monat und einen Tag Krieg gegen die Ukraine. Das heißt vor allem natürlich in erster Stelle unendlich viel Leid für die Menschen dort. André, da wirkt es manchmal fast ein bisschen klein, wenn wir hier dann über Benzinpreise sprechen. Aber ja, ist halt die Wirklichkeit, die hier ankommt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Was die Menschen bewegt, es bewegt sich natürlich auch das Schicksal der Menschen in der Ukraine, keine Frage. Wir haben viel im Deutschlandfunk Kultur auch über die große Hilfsbereitschaft gesprochen. Aber das ist natürlich trotzdem auch ein Aspekt, klar.
Genau, und der geht ja auch weiter. Also es ist diese ganz konkrete Frage, was zahlen wir für Preise hier und dort, Lebensmittel, Benzin. Aber es ist ja auch eine Frage Folgen des Krieges für die Wirtschaft insgesamt. Und wir schauen jetzt mal genauer hin und genauer hinein ins Saarland, nämlich mit dem Blick auf einen der namhaften Keramikproduzenten, Willeroy und Boch, zu Hause im Saarland. Und live mit uns verabredet ist Markus Warnke, Vorstandsmitglied von Willeroy und Boch. Und ich gestehe, das war eines der Dinge, die ich jetzt gelernt habe für diese Sendung, dass ihr Hauptsitz im Saarland liegt, quasi seit der Französischen Revolution. Schönen guten Tag, Herr Warnke.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel, Herr Harting, grüße Sie.
Hallo. In Ihren Zuständigkeitsbereich fallen ja die Finanzen und der Einkauf. Da haben Sie bestimmt einen ganz guten Überblick darüber, wie sich die derzeitige Lage jetzt in der Ukraine schon auswirkt auf Ihre Firma. Wo spüren Sie den Krieg? Brechen Ihnen da jetzt gerade auch Märkte weg?
Ja, also wir sind in beiden Ländern aktiv, in der Ukraine etwas weniger wie in Russland. Und das ist natürlich erstmal eine ganz schreckliche Situation, also auch für die Mitarbeiter. Wir haben in Kiew in unserem Vertriebsbüro 5 Mitarbeiter, zu denen haben wir Kontakt. 3 sind nach Ungarn, nach Rumänien geflohen. Eine Mitarbeiterin, die Controlling dort macht, mit der habe ich schon lange Jahre zusammengearbeitet. Die hat auch früher in Ungarn, in unserem Werk in Hotmosin-Vajahely gearbeitet. Die ist auch dort in der Nachbarstadt jetzt mit ihrer Familie untergekommen. Und eine andere Kollegin auch in Ungarn und der Geschäftsführer, der ist nach Rumänien geflohen. Das konnte er, weil er gesundheitliche Beeinträchtigungen hatte. Der konnte dann auch, obwohl er im wehrpflichtigen Alter ist, konnte das Land verlassen. Und 2 Kolleginnen sind in der Westukraine, wo man noch einigermaßen auch einigermaßen sicher sein kann. Es gibt auch mal noch ein paar operative Themen. Kunden in der Ukraine hatten bestellt. Die waren im Zulauf, Produkte, die sind dann irgendwie zwischengelagert in Polen gewesen. Die haben wir jetzt aber zurückgenommen, Gutschriften erstellt. Also solche Themen gibt es immer noch. Aber der größte Punkt ist sicherlich, das größte Geschäft ist eher in Russland. Dort haben wir das neue Geschäft und Aufträge gestoppt. Da gibt es noch ein paar Restaktivitäten, weil wir auch Bestände haben in Moskau. Da sind aber noch mehr Mitarbeiter betroffen, die jetzt 25 Mitarbeiter, die jetzt quasi dann auch nichts mehr zu tun haben. Aber das halt hielten wir für richtig, auch wenn wir nicht direkt von Sanktionen betroffen sind, dort jetzt kein neues Geschäft mehr zu machen. Insgesamt ist das aber von unserem Gesamtumsatz eher im unteren Bereich, das sind weniger als 3, sind zwischen 2 und 3%, was wir in Ungarn und der Ukraine zusammen machen. Aber das ist was wir jetzt natürlich während der Kriegshandlung jetzt erstmal einstellen.
Ich verstehe das
so.
Vom
Einkauf sind wir nicht direkt betroffen. Also es gibt Rohstoffvorkommen in der Ukraine, das ist aber eher Tone, das sind aber eher für die Fliesenproduktion geeignet. Also da sind wir nicht direkt betroffen. Aber das Thema Gasversorgung, was natürlich inzwischen gesamtgesellschaftlich diskutiert wird, ist natürlich auch eins, was wir mit großer Sorge betrachten.
Ja, da würde ich gleich mal gerne einhaken. Das hat natürlich damit zu tun, dass Sie das brennen müssen. Sie brauchen viel Energie.
Ja, genau. Also Keramik entsteht durch einen Sinterprozess bei einer hohen Temperatur. Da werden die 4 Hauptelemente, das ist Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz, Sand also, wird quasi verbunden, geht diese keramische Einheit ein, die sehr dauerhaft, sehr nachhaltig ist und auch ständig ist gegen Feuchtigkeit und so, hält Flüssigkeiten. Und dieser chemische Prozess, dieser Sinterprozess, der geht eben bei Temperaturen von über 1200 Grad nur. Und die Produkte sind unterschiedlich lang im Ofen. Das sind Tunnelöfen, wo quasi wie in einem Fließband die Produkte dort durchgeführt werden. Das ist bei großen Sanitärteilen, also Klos und Waschbecken, sind das bis zu 17, 18, 19 Stunden, die das Produkt dann im Ofen ist, mit unterschiedlichen Temperaturen. Da gibt es eine Brennkurve, die dann auch genau eingestellt ist, um möglichst da diesen Prozess optimal zu haben. Und dafür brauchen wir sehr viel Gas. Das ist auch ein Thema natürlich auch der CO2-Reduzierung. Das ist jetzt vielleicht eher ein langfristiges Thema, wo wir auch natürlich in Überlegungen und auch in konkreten Forschungen sind, quasi Gas zu ersetzen, beispielsweise durch Wasserstoff. Das müsste ein grüner Wasserstoff sein, damit es auch CO2-neutral ist, oder vielleicht sogar Elektro. Aber Stand heute ist die Technologie, wo das funktioniert, ist eben sind Gasöfen.
Wie schauen Sie denn dann darauf, wenn ich jetzt mal auf die große Bühne gucke, gestern, auch heute noch EU-Gipfel in Brüssel, wo es ja dann immer wieder diese Frage gibt, müssen wir da ganz schnell raus, gerade bei den Ressourcenlieferungen, die wir aus Russland kriegen, beim Gas, beim Öl. Da gibt es ja dann immer die Zurückhaltung von vielen, die sagen, achtet bitte darauf, nicht nur, dass wir nicht frieren, sondern auch, dass unsere Wirtschaft erstmal weiter arbeiten kann. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist sicherlich auch, also betriebswirtschaftlich muss ich sagen, ist eine Belieferung aus den jetzigen Quellen. Solange wir noch keinen Ersatz haben, ist das Richtige. Ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, gerade wenn der Krieg weiter eskaliert, dass man auch vielleicht als Politik in eine andere Entscheidungssituation gerät. Aber die Gasversorgung ist für uns, für unsere Produktion, also für unser Geschäft ist es essentiell. Und es ist nun mal so, dass 55% des in Deutschland verbrauchten Gases aus Russland kommt, über eben die Pipeline. Das ist jetzt Nord Stream 1, wo das vor allem kommt, ein bisschen noch über die Jamal-Pipeline. Die Alternativen über Liquid Gas oder auch andere Quellen wie die Niederlande oder Norwegen, das ist eben auch nicht beliebig hochzufahren. Es ist in der Tat so, es gibt Notfallpläne in so einer sogenannten Gasmangellage, das ist der bürokratische Begriff, und da wird die Industrie vor den privaten Verbrauchern abgeschaltet. Also vorher wird noch versucht, eben Stromerzeugung oder Fernwärmeerzeugung von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerke umzuswitchen, umzustellen, aber dann ist auch die Industrie betroffen und vor allem die als erstes, wo der Schaden am geringsten ist. Also bei uns braucht es immer einige Tage, 3-4 Tage, um so einen Ofen runterzufahren. Dann ist das aber auch durchaus möglich. Im Sommer gibt es da auch Wartungsarbeiten. Es gibt andere Technologien, sicherlich irgendwie Hochöfen oder Glaserzeugung, wo dann auch der gesamte Ofen kaputt ist, wenn er nicht mehr beheizt wird. Also da wird quasi da, wo es den geringsten Schaden hat, wird es zuerst abgestellt. Also das sind Lagen, gerade wenn es nur partiell abgestellt wird oder man nur 2/3 oder nur die Hälfte des Gas bekommt, dann machen wir uns auch schon Gedanken, wie dann unsere Produktion aussehen kann.
Markus Warnke, Vorstandsmitglied des Keramikproduzenten Villeroy & Boch, ein wichtiges Unternehmen des Saarlandes, das frage ich noch schnell, das dort auch bleiben will, ne? Weil wir sprechen gleich über den Strukturwandel.
Ja, unbedingt. Wir sind hier seit 200 Jahren, quasi seit dem Wiener Kongress. Da hat die Firma, die Bochs, die in Lothringen angefangen sind, dann über Luxemburg hierher kamen, haben hier die Immobilie, die alte Abtei, wo wir heute auch noch sitzen mit unserem, seit 200 Jahren unser Headquarter ist, das gekauft von den, letztendlich war das eine Kirchenbesitzung, wo der Erzbischof von Trier es abgeben musste, der Fürstbischof von Trier damals. Und wir wollen hier bleiben. Wir haben auch mit der Gemeinde Mettlach hier ein Stadtumbauprogramm Mettlach 2.0 initiiert, wo wir diesen gesamten, den Ort, aber natürlich auch unser Firmengelände aufwerten wollen, investieren hier 30 Millionen in den Standort und wollen hier bleiben, um auch als attraktiver Arbeitgeber hier weiter zu sein. Und das ist, glaube ich, im Moment auch die größte Herausforderung. Wie können wir sicherstellen, dass wir neue Menschen gewinnen hier für Saarland, dass sie hier leben wollen? Wir haben hier gerade im Nordsaarland, in Mettlach, der Hunsrückausläufer. Es ist landschaftlich wunderschön, aber es muss natürlich auch die Umgebung stimmen. Es muss auch Wohnangebot da sein, die Infrastruktur, Zugverbindung, dann auch Flugverbindung, was in Saarbrücken sicherlich eine Herausforderung ist. Das sind Themen, die uns dann schon beschäftigen. Aber wir wollen hier im Saarland bleiben, selbstverständlich.
Markus Warnke, Vorstandsmitglied bei Villeroy & Boch. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ich kann Ihnen sagen, das größte Thema, das ist der Strukturwandel. Genau genommen ist es eine Wiedervorlage, denn das Saarland befindet sich eigentlich seit Jahrzehnten in so einer Art Dauerwandel. Beispiel Stahl- und Bergbau. In den 1960er hat der 125.000 Menschen ernährt. Ja, 2012 ist das Ganze noch offiziell zu Ende gegangen. Damit endete eine Ära, die hat immerhin 250 Jahre gedauert. Mhm. Das wissen und spüren die Menschen und deswegen ist das auch so entscheidend für diesen Wahlkampf. Anke Schäfer hat mal die wichtigsten Fakten zum Thema Strukturwandel im Saarland zusammengefasst.
Das Saarland ist ein Industrieland. Die Wirtschaft lebt von der Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie, des Maschinenbaus und der Automobilindustrie. Derzeit steht der Bestand des Fortwerks in Saarlouis auf dem Spiel. Bis Mitte des Jahres will das Ford-Management in den USA entscheiden, ob das Werk 2025 geschlossen wird. Falls es dazu kommt, würden dort 4.800 Arbeitsplätze verloren gehen. Plus 1.500 bei den direkten Zulieferern. Aber nicht nur das. Ford trägt allein 1,5 bis 2% zum saarländischen Bruttoinlandsprodukt bei. Würde der Standort Saarlouis geschlossen, würde es also auch zu indirekten Auswirkungen kommen. Der Bäcker um die Ecke hätte weniger zu tun, der Friseur, die Physiotherapeutin auch. Mit weniger Kaufkraft würden die Saarländerinnen und Saarländer weniger zur Wertschöpfungskette im eigenen Land beitragen können. 44.000 Menschen arbeiten im Saarland in der Autoindustrie. Ungefähr die Hälfte dieser Arbeitsplätze hängen am Verbrennermotor und sind auf lange Sicht gefährdet. Die saarländische Landesregierung setzt daher darauf, neue Unternehmen ins Land zu holen. Im vergangenen Jahr hat zum Beispiel der Küchenhersteller Nobilia sein Werk im Saarland aufgemacht. Bisher sind dort 154 neue Arbeitsplätze entstanden. In den nächsten Jahren sollen es bis zu 1.000 werden. Außerdem wird sich nach jetzigen Planungen die Firma S-Volt im Saarland ansiedeln, ein chinesischer Investor, der eine Batteriezellfabrik bauen und damit bis zu 2.000 Arbeitsplätze schaffen will.
Also Strukturwandel in Dauermodus, und einer, der diesen Strukturwandel seit vielen Jahren intensiv begleitet, ist Volker Giersch. Er ist seit 1979 bei der Industrie- und Handelskammer im Saarland gewesen und war 15 Jahre ihr Hauptgeschäftsführer. Und er hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, Titel Land im Wandel, 65 Jahre Wirtschaftspolitik und Strukturwandel an der Saar. Guten Tag, Herr Giersch.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Herr Giersch, wir haben gerade von ein paar Neuansiedlungen gehört, zum Beispiel die E-Bike-Produktion, Batterien für E-Autos, ein Küchenhersteller, alles schön und gut, aber reicht das?
Das ist ein Anfang, der Mut macht. Das Saarland braucht auf jeden Fall weitere Ansiedlungen. Es braucht aber auch gute Bedingungen für die heimische Wirtschaft, damit sie weiter wachsen kann, sich im internationalen Wettbewerb gut behaupten kann und neue Arbeitsplätze schaffen kann. Und wir brauchen zudem auch die Neugründung von Unternehmen, gerade auch aus der Forschungslandschaft. Es ist ja in den letzten Jahren, ja eigentlich Jahrzehnten gelungen, attraktive Forschungseinrichtungen hier im Umfeld der Hochschulen anzusiedeln. Beispielsweise zwei Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, zwei Helmholtz-Institute, das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Das schafft dann natürlich Spielraum für Technologietransfer in die Wirtschaft hinein, stärkt die Innovationskraft und gibt auch Chancen für Gründer, neue Unternehmen zu gründen.
Herr Giersch, könnte man vielleicht sagen, das Saarland auf dem Weg vom Montan zum Autoland zum Forschungsland?
Ja, das ist sicherlich ein Ziel, aber klar ist, das Saarland wird und muss auch weiterhin Industrieland bleiben. Sie haben ja den Fahrzeugbau mit gut 40.000 Arbeitsplätzen angesprochen und auch fort. Eine große Herausforderung liegt zunächst sicherlich darin, einen Großteil der Arbeitsplätze in dieser strukturprägenden Branche im Land zu halten. Neben Ford gibt es ja auch zahlreiche Zulieferer, Sie haben das richtig gesagt, die vom Verbrennungsmotor abhängen. Und in jedem dieser Unternehmen, meistens sind es Zweigwerke, geht es um die Frage, was folgt auf die Zulieferungen, auf die Produkte, die in den Verbrennungsmotor eingebaut werden. Und da gibt es wie bei Ford ein knallhartes Benchmarking innerhalb der Unternehmensgruppen. Und wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass zusätzliche Investitionen in die saarländischen Werke, in neue Produktionslinien, sich besser rechnen als an anderen Standorten. Mhm. Insofern ist die Standortpolitik etwas, was ganz oben im Fokus der neuen Landesregierung stehen muss.
Aber wenn Sie das so sagen, Herr Giersch, Standortpolitik, das, für mich ist das so ein Begriff so aus den 90ern, ne, wo man immer sehr hinterher war, dass man so Bedingungen schafft, damit es Unternehmen gefällt, zu bleiben und überhaupt erst zu kommen. Klingt aber auch immer ein bisschen so nach Hinterherrennen, also dass man nicht wirklich mit da vorne dabei ist, sondern eigentlich so eine Art Reparaturbetrieb macht. Oder wäre das jetzt zu negativ betrachtet für Saarland?
Nein, das ist sicherlich zu negativ betrachtet, denn zur Standortpolitik gehört ja auch der Bereich Hochschulen, Forschungsinfrastruktur und anderes, das eben viel Spielraum schafft für Unternehmen, neue Produkte zu entwickeln und auch Spin-offs aus den Hochschulen letztlich generiert. Aber zur Standortpolitik gehört zuallererst, dass man den Unternehmen Standortbedingungen schafft, die rentable Produktion ermöglichen. Ich will das mal an einigen Beispielen benennen. Da ist zunächst die Lage und die Verkehrsanbindung. Und da hat das Saarland bisher schon gepunktet mit seiner europäischen Zentrallage. Aber die ist letztlich so gut, wie die Verkehrsanbindung eben auch ist. Wir haben profitiert vom Zusammenwachsen Europas, werden das auch weiter tun. Aber es gibt durchaus noch Chancen, die überregionale Verkehrsanbindung vor allem auf der Schiene zu verbessern. Und das ist eine Aufgabe der Politik, in diesem Fall vor allem auch der Bundesebene, die unter Standortpolitik fällt. Ich will einen zweiten Punkt vielleicht mal nennen. Das ist die Verfügbarkeit von qualifizierten, industrieerfahrenen Arbeitskräften, die im Saarland zudem eine hohe Bereitschaft aufweisen für Überstunden und Schichtarbeit aufgrund der Industriegeschichte. Jetzt kommen wir in die Zeit des demografischen Wandels, der das Saarland besonders hart trifft, in eine Zeit des Fachkräftemangels. Und da ist die Politik sehr stark gefordert, die vorhandenen Potenziale auf dem Arbeitsmarkt noch besser auszuschöpfen als bisher. Durch höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen beispielsweise, auch von älteren Menschen, aber auch durch mehr qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Auch das ist wichtig, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Herr Giersch, Sachsen-Anhalt bekommt eine Chipfabrik. In Brandenburg sind am Dienstag mit großem Tara die ersten Tesla-Autos fertig geworden. Außerdem entsteht ganz in der Nähe Europas erste Lithium-Raffinerie. Was machen die im Osten besser als das Saarland?
Naja, ob die das besser machen, weiß ich nicht. Denn wir haben ja jetzt auch immerhin fast 3000 Arbeitsplätze, die neu entstehen werden in den Ansiedlungen, die Sie vorhin genannt haben. Bei Eswold, Nobilia und Kettler. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass neue dazukommen. Das ist eigentlich gerade auch mit Blick auf die vergangenen 10, 20 Jahre durchaus schon sehr erfolgreich. Und wir haben umso bessere Chancen, je attraktiver der Standort im Vergleich zu anderen deutschen und auch internationalen Standorten ist. Und deswegen ist die Standortpolitik so wichtig, weil sie darüber entscheidet, wo sich Investitionen am besten rechnen.
Herr Giersch,
und das machen Unternehmen heute.
Ja, ich möchte einen Aspekt aufgreifen. Sie haben schon den chinesischen Batteriehersteller Eswold angesprochen. So, der soll ausgerechnet in einem Wasserschutzgebiet entstehen mit angrenzendem Naturschutzgebiet. Stichwort Standortpolitik. Mhm. Da gehen die Anwohner auf die Barrikaden. Sagen Sie, versäumt es die Regierung in Saarbrücken, die Bevölkerung mitzunehmen?
Klingt oder aber auch ein bisschen wie nach Brandenburg und Tesla.
Ja,
ne?
Absolut. Ja,
ja,
ja, ja, stimmt.
Das klingt nach vielem. Das klingt auch nach dem Bau von Windrädern, Solarparks und anderem. Wir haben eben dort, wo was errichtet wird, oft lokale Widerstände. Das ist ein Problem in Deutschland. Aber ich bin sehr zuversichtlich nach allem, was ich höre, auch aus dem Dialog, der vor Ort ja seit längerer Zeit intensiv läuft, dass es zu dieser Ansiedlung kommen wird.
Volker Giersch, vielen Dank für diesen Optimismus. Ich habe ja eine Vermutung, was die Saarländer auf jeden Fall besser können als die Menschen im Osten, Französisch. Aber das ist vielleicht auch ein Vorteil. Ich sage erstmal Grand Merci, vielen Dank, Herr Giersch, für das Gespräch.
Ja, keine Ursache, danke Ihnen.
Volker Giersch, der langjährige Hauptgeschäftsführer der IHK im Saarland. Und an dieser Stelle muss ich meinen Französischlehrer erwähnen in der Schule. Der hat uns nämlich immer erzählt, er selber Saarländer, wie er mit dem Auto nach Frankreich gefahren ist, um dort Baguette und Croissants zu kaufen. Also das war so ein Kulturaustausch im Kleinen und eigentlich nur in eine Richtung. Bodo Busse betreibt diesen Kulturaustausch im Großen und in beide Richtungen. Er ist nämlich Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters. Guten Tag, Herr Busse.
Hallo, herzliche Grüße aus Paris.
Schönen guten Tag auch von mir.
Wir erreichen Sie in Paris, haben Sie gerade gesagt, aber da sind Sie nicht aus Freizeitgründen, sondern von Berufswegen. Was haben Sie vor?
Naja, wir haben einige Gastspiele gerade in der Planung. Nächste Woche oder übernächste Woche gastiert das Saarländische Staatsorchester mit unserem Generalmusikdirektor Sébastien Roland im Théâtre des Champs-Élysées. Und heute geht es eigentlich um eine mögliche Operngastspielreise ans Théâtre du Châtelet hier in Paris.
Und das ist nicht die einzige Kooperation mit den Nachbarländern. Sie haben noch ein paar andere, habe ich gelesen.
Ja, also wir sind hier sehr aktiv in der sozusagen deutsch-französischen Kulturarbeit. Wir haben nicht nur das Festival Brumeur mit der zeitgenössischen frankophonen Gegenwartsdramatik, das wir auch ein bisschen ausgebaut haben. Wir haben viele deutsch-französische Projekte im Austausch. Wir werden in der nächsten Spielzeit mit dem Caro in Forbach einen neuen Roman von Nicolas Mathieu deutsch dramatisiert zur Aufführung, zur deutschen Erstaufführung bringen. Es gibt viele, viele Aktivitäten auch im Bereich der Jugendarbeit. Wir wollen einen deutsch-französischen Jugendclub gründen. Wir haben einen Schwerpunkt gehabt in der letzten Spielzeit der zeitgenössischen französischen Musik mit Pascal Dussapin. Das wollen wir auch fortsetzen. Also es gibt viele künstlerische Achsen nach Frankreich, vor allem auch im Bereich sozusagen der Gegenwartskunst.
Warum, Herr Busse, ist Ihnen dieser Austausch so wichtig?
Naja, Sie haben es ja schon erwähnt, natürlich leben wir im Saarland ganz selbstverständlich die Nähe zu Frankreich. Das ist etwas, was wirklich für die Saarländer und für alle Menschen in der Großregion inklusive Luxemburg eine Selbstverständlichkeit ist. Ich sage immer mal so, wenn man samstags auf dem St. Körner Markt in Saarbrücken ist, hört man eigentlich fast nur Französisch oder sehr viele französisch sprechende Menschen. Und das wollen wir sozusagen auch in der Kulturarbeit einlösen. Etwas, was da ist, einfach vertiefen und ein Fenster nach Frankreich öffnen im Bereich der Theaterkunst und der Musik.
Es gibt da ja natürlich auch eine Geschichte. Wenn ich das jetzt erwähne, werden sich wahrscheinlich einige dann auch wieder dran erinnern, so was man so im Schulunterricht gelernt hat, dass Saarland das ja nicht sofort auch Teil der Bundesrepublik West war, sondern diesen Sonderstatus hatte, auch wenn man zurückgeht in die Weimarer Zeit, das Saarstatut. Also immer eine sehr enge Anbindung an Frankreich. Wir haben jetzt gerade von Anke Schäfer, unserer Landeskorrespondentin, auch schon dieses Stichwort gehört, Frankreich-Strategie der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Man hat mir gesagt, dass sie nicht so ganz, also trotz des grundsätzlichen Ziels, haben sie auch gerade deutlich gemacht, nicht so ganz glücklich sind mit dem Begriff. Warum?
Naja, erstmal kommt der Begriff ja so ein bisschen aus dem Militär, das muss man einfach mal so sagen, Strategie. Und natürlich ist strategisch immer nur in eine Richtung. Und natürlich ist das für uns ein Dialog, eine Wechselseitigkeit der selbstverständlichen Beziehungen. Und ich spreche immer lieber von der Resonanz. Also ich würde lieber von der Frankreich-Resonanz im Saarland sprechen. Denn es kommen ja viele Franzosen, Französinnen zu uns im Saarland. Wir sind im Dialog, im kulturellen Dialog mit den Partnern, nicht nur in Forbach, jetzt in Paris, in Luxemburg. Und versuchen da auch über die Sprachbarriere hinweg sozusagen die Grenzen zu überschreiten. Und das hat nichts mit Strategie zu tun, sondern mit einer selbstverständlichen Lebens- und Alltagskultur fast.
Ist es denn ein gegenseitiges Interesse? Also von Frankreich ins Saarland, vom Saarland nach Frankreich rein?
Naja, wir haben natürlich als Kulturträger schon den Willen, dieses gegenseitige Interesse ein bisschen mehr zu stimulieren. Es ist da noch viel Luft nach oben, das ist völlig klar. Es ist zunächst einmal die Sprachbarriere sehr groß, an der arbeiten wir auch, durchaus auch mit zweisprachigen Theaterstücken, auch im Bereich des Schauspiels, mit Marketingmaßnahmen, die zweisprachig sind. Also wir versuchen, diese Barriere schon mal niederzureißen und jetzt eben auch über partizipative Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Großregion Theaterprojekte zu verwirklichen, also auf verschiedenen Ebenen ein bisschen mehr Lust aufeinander zu machen.
Das Saarland ist das Bundesland mit den meisten Pendlern. Und Sie selbst, Herr Busse, Sie leben nicht im Saarland, sondern in Frankreich und Sie pendeln von dort nach Saarbrücken. Warum haben Sie sich dafür entschieden zu pendeln?
Naja, ich lebe sozusagen die Frankreich-Resonanz oder früher hätte man eben gesagt die Frankreich-Strategie. Wir haben da ein Häuschen gekauft und es ist genauso, man lebt einen europäischen Lebenspuls, indem man jeden Tag über die Grenze geht und man liest französische Schilder, dann liest man plötzlich deutsche Schilder. Wenn ich nach Hause fahre, steht immer auf der Autobahn Richtung Paris. Wenn ich zur Arbeit fahre, steht Richtung Saarbrücken. Und das ist ein tolles europäisches Gefühl und das genieße ich sehr. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, nach Frankreich zu ziehen.
Wir haben, als es leider losging mit dieser Pandemie, dann häufiger darüber berichtet, als ja die Grenzen dicht gemacht wurden, auch gerade zwischen Deutschland und Frankreich, dass das auch nicht unbedingt gesund ist und gesund war für diese Beziehung über die ja sehr offenen, eigentlich nicht mehr existierenden Grenzen hinweg. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das war wirklich schrecklich. Also wir haben dann wirklich schmerzhaft gemerkt, was wir eigentlich selbstverständlich genießen, nämlich die freien Grenzen. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit auch in der jüngeren europäischen Geschichte. Und plötzlich waren die zu, auch ohne Not, muss man ja heute im Rückblick sagen. Und das hat zu sehr viel Schmerzen, zu sehr viel zerbrochenem Porzellan geführt. Und wir müssen auch jetzt wieder daran arbeiten, die Grenzen noch weiter aufzumachen, als sie eigentlich schon sind. Vor allem die Grenzen, die in den Köpfen noch bestehen und in den auch sprachlichen Kompetenzen.
Jetzt haben wir viel über den Austausch Saarland-Frankreich gesprochen. Der Austausch Saarland-Rest der Bundesrepublik, der scheint nicht so doll zu sein. Zumindest, Herr Busse, ärgern Sie sich manchmal darüber, dass das Saarland so stiefmütterlich behandelt wird, zum Beispiel von uns Journalisten. Wie meinen Sie das genau?
Naja, also wir werden ja oft sozusagen als Vergleichsgröße herangezogen, wenn irgendwann Ölteppich ist, irgendwann auf der Südhalbkugel der Erde, dann ist er immer so groß wie der Saarland. Das ist nur ein Beispiel von vielen, dass man immer ein bisschen von oben herab auf ein sehr schönes und sehr wichtiges und sehr vielfältiges Bundesland schaut. Ich bin ja selber auch kein Saarländer und beobachte das sozusagen auch aus der Außenperspektive. Wir sind zwar am Rande Deutschlands, aber wir sind an der Mitte Europas. Und wenn man so am Rande Deutschlands ist und nicht so auf den Hauptverkehrsachsen, dann wird man ein bisschen vergessen, logistisch und natürlich auch in der kulturellen Berichterstattung. Und da muss man immer darum kämpfen, sichtbar zu werden. und nicht nur mit Uraufführungen und mit wichtigen neuen Projekten, sondern auch mit der Selbstverständlichkeit, mit der wir hier sozusagen die deutsch-französische Nähe leben.
Also zumindest heute ist es anders. Da dreht sich 2 Stunden lang alles um das Saarland, zum Beispiel auch um seine Kultur und den Austausch mit den Nachbarn Frankreich und Luxemburg. Und darüber haben wir mit Bodo Busse gesprochen. Er ist der Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Alles Gute, vielen Dank.
La France se trouve très proche de la Sarre, bien des gens vont de la France à l'Allemagne et vice-versa. Voilà quelques impressions du Centre-Ville à Saarbrück. So, jetzt habe ich mein ganzes Schulfranzösisch rausgekramt und in etwa habe ich sagen wollen, dass durch die Nähe zu Frankreich auch die französische Sprache eine wichtige Rolle spielt. Und unsere Korrespondentin Anke Schäfer, die hat sich in Saarbrücken in der Innenstadt mal umgehört.
On vient régulièrement et là j'en ai profité pour acheter des lunettes qui sont beaucoup moins chères qu'en France et du coup j'ai fait une bonne affaire. Ich habe eine deutsche Mutter und einen französischen Vater. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, bin aber auch teils in Deutschland in die Schule, ein Teil in Frankreich in der Schule, also ich bin multikulturell.
Bah voilà, j'ai commencé à connaître et puis je préfère la culture allemande à la culture française. Les gens sont plus libres, ils pensent un peu plus comme ils veulent, voilà. Je préfère.
Dieser Franzose bevorzugt also die deutsche Kultur, weil sie freier sei und die Menschen sagen, was sie wollen, aber nicht auf Französisch. Denn Saarländer, die Französisch sprechen, die hat Anke Schäfer an diesem Nachmittag in der Saarbrücker Innenstadt nicht getroffen. Eigentlich merkwürdig, denn das Land fördert die französische Sprache enorm. Im Saarland ist Französisch bereits an den Grundschulen Pflichtfach und mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen des Saarlandes lernt dann auch Französisch als erste Fremdsprache.
Da müsste ja eigentlich was bei rumkommen.
Ja, Franz Schneider ist gebürtiger Saarbrücker, emeritierter Professor für Wirtschaftsfranzösisch und Lexikografie. Guten Tag, Herr Schneider.
Ja, guten Tag.
Warum ist es offenbar trotzdem nicht so weit her mit der Zweitsprachigkeit im Saarland?
Ja, ein dickes Brett, will ich mal sagen. Ne? Also mein Projekt des elektronischen Wörterbuchs, das muss mal zuerst in den Kontext gestellt werden, ja? Um zu begreifen, worum es geht. Die Frankreich-Strategie, was will die eigentlich? Also ich habe das so verstanden. Es ist nicht das medizinische Fachgespräch gemeint über die Grenze. Auch nicht das technische Gespräch über den Motor. Auch nicht über eine neue Musikband. Das kann ja in Englisch laufen. Warum nicht? Ja? Es ist aber auch nicht das Einkaufs- und Verkaufsgespräch. Also Herr Busse sprach von den Baguettes. Darum geht es meines Erachtens auch nicht. Ja? Und auch nicht darum, um in Frankreich essen zu gehen.
Worum geht es dann?
Es geht um den Dialog zwischen Menschen, die in 2 unterschiedlichen Realitäten leben, mit all ihren Besonderheiten, historisch, administrativ, rechtlich, politisch, kulturell. Es geht um öffentliche Angelegenheiten, auf Französisch, es geht um la chose publique, die davon tief geprägt ist. Und nun vielleicht ein ganz interessanter Aspekt. Wir haben ja hier das Rhein- und Moselfränkische Platt. Mhm. Das diente bisher als eine gewisse Sprachbrücke, die von unseren französischen Freunden angeboten wurde. Aber das funktioniert ja auch nicht. Erstens funktioniert, es wird nicht mehr funktionieren, weil im Grunde der Franzose zwischen 4 und 40, also 4 Jahren und 40 Jahren, diese Sprache nicht mehr spricht. Ja? Und die stirbt einfach aus. Und ich hatte noch vor 2 Tagen die Gelegenheit, mit einem Bürgermeister von drüben zu sprechen, und der schon seit mehreren Jahrzehnten im Geschäft ist. Und erzählte ich ihm was vom Landrat. Und da fragte er mich, was macht denn ein Landrat? Ja? Das heißt, er wusste es nicht. Und da beginnen eben die Probleme, weil der Landrat hier einem Landkreis vorsteht. Und nun suchen Sie mal die Entsprechung auf französischer Seite. Hm. Schwierig. Ja. Ja, es gibt die Communauté de Communes und so weiter. Wir haben hier in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes ein Centre juridique franco-allemand. das Rechtsvergleiche anstellt. Ich habe vor ein paar Tagen ein sehr gutes Papier gefunden vom Bundesinnenministerium mit dem Titel Kommunale Handlungsfähigkeit im europäischen Vergleich 2020. Und da werden im Grunde, es geht hier nicht nur um das Saarland, es geht hier im Grunde um alle Grenzregionen in diesem Europa, die eigentlich ein Problem haben, wie wir hier auch.
Mhm. Herr Schneider, ja. Ihr spezielles Online-Französisch-Wörterbuch, über das wir jetzt schon gesprochen haben für Saarländer, das ist ja nach Sachbereichen gegliedert. Also Sie wollen sozusagen eben versuchen, über diese beiden Welten, die ja auch zwei Sprachwelten sind, einander näher zu bringen, um auch Missverständnisse auszuräumen. Sie haben das mit dem Landrat genannt. Ich habe bei ihm mal ein bisschen geblättert online. Ich fand das Beispiel der Déchetterie auch interessant. Wenn man das im Internet eingibt, Suchmaschine, kommt Mülldeponie raus, ist aber eigentlich nicht korrekt. Das wäre der Wertstoffhof. Jetzt habe ich eine Frage, Herr Schneider. Wenn Sie da so bemüht sind und den Saarländerinnen, nicht nur denen, aber helfen wollen mit dem Französisch, wie ist denn so der Zugriff? Wird denn das gut angenommen, Ihr Wörterbuch im Internet?
Ich denke mal, das hält sich in Grenzen. Ja? Ich meine, es gab eine Untersuchung von dem Peter Krämer, heißt er, glaube ich, Sprachwissenschaftler. Der hat die Saarländer gefragt, und ob sie eigentlich das gerne machen möchten, hier mit den Franzosen in Austausch zu treten. Und er kam, als Antwort kam heraus, eigentlich ja, also wir wollen schon, aber wir können es ja nicht. Hm. Das heißt, es ist einfach dieser Riesensprung von der passiven Sprachkompetenz hin zum Aktiven, ja, zum Sprechen und so weiter. Also, ja,
da müsste natürlich gearbeitet werden. Gibt es da vielleicht, Herr Schneider, das, was wir in vielen Grenzregionen sehen, den einfachen Umweg Englisch, der es für beide Seiten einfacher macht? Wir haben jetzt über die Deutschen und ihre Französischkenntnisse gesprochen, aber wenn man das andersrum sieht, die Franzosen in der Grenzregion mit ihren Deutschkenntnissen, ist es wahrscheinlich ja nicht sehr viel besser, vielleicht sogar ein bisschen schlechter.
Ja, das ist natürlich das immer wieder diese Sache mit dem Englischen. Ich halte das für, ich sage es einfach mal so, für absolut ungeeignet. Stellen Sie sich doch mal vor, es geht um den Bürger, ich nehme mal das Beispiel Bürgermeister. Le Maire, auf Französisch, auf Deutsch Bürgermeister. Der französische Bürgermeister und der deutsche Bürgermeister unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht, kann hier nicht in die Einzelheiten gehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie nehmen das englische Wort The Mayor. Und wenn Sie mal nachgucken unter Mayor, bei Wikipedia meinetwegen, da finden Sie zu Mayor auch wiederum den Hinweis, dass es in dem riesigen englischsprachigen Raum sehr viele unterschiedliche Bedeutungen auch gibt, also Funktionen dieses Bürgermeisters. Das heißt, wie soll das eigentlich klappen? Dann würde im Grunde nur eine Art, eine Worthülle, The Mayor, eingeführt werden. Keiner weiß im Grunde, was da drin steckt. Und ich sag mal so, es findet Geräuscherzeugung statt, aber es findet keine Verständigung statt.
Also die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Der Sprachwissenschaftler Franz Schneider und sein Engagement für das Französisch im Saarland, sein kostenloses Wörterbuch, finden Sie im Internet unter wörterbuch-saar-lore.de. Besten Dank, Herr Schneider, und bonne journée.
Ja, gerne geschehen.
Wir haben es jetzt, glaube ich, das ein oder andere Mal durchblicken lassen, André. Das Saarland ist nicht besonders groß.
Ja, und wird gerne für Vergleiche hergehalten.
Aber das heißt ja nicht, dass hier nicht doch durchaus prägende Leute herkommen, und zwar gar nicht so wenige. Hören Sie mal, den einen oder anderen dürften Sie von selbst erkennen.
Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und hart die letzten Stunden verhandelt.
Also blieb am Ende nur noch ich, eine schwarz lackierte Sozialistin, eine konservative Quotenfrau. Ein Zungenbrecher auf zwei Beinen.
Erst fällt die Hemmschwelle bei den Worten und dann kommen die Taten.
Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
Dass Sozialismus und Kapitalismus sich ebenso wenig vereinigen lassen wie Feuer und Wasser.
Tja, Sie müssen jetzt André Hatting hier sehen im Studio. Ein breites Grinsen beim letzten
Jahr.
Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer muss man das vielleicht dazu sagen. Das war Erich Honecker.
Ja, ein Saarländer.
Genau. Ja, ein Saarländer. Aber hat dann, das hat gerade auch schon unser Gesprächspartner verraten oder vielmehr bemerkt, Uwe Juhn, nämlich Professor an der Universität Trier für Politikwissenschaft. Er hat dann früh rüber gemacht, dieser Erich Honecker. Aber erstmal einen schönen guten Tag an Sie.
Hallo, schönen guten Tag, die Herren.
Man muss vielleicht noch ergänzen, wer da noch zu hören war.
Ja, ne? noch auflösen.
Ja, aber Sie können auch mit auflösen, oder Herr Juhn?
Also, ich glaube, die Reihenfolge sogar. Peter Altmaier war zunächst zu hören. Dann hatten wir Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann hatten wir auch Heiko Maas auf jeden Fall, Oskar Lafontaine, Erich Honecker. Das sind auf jeden Fall die, die ich spontan erkannt habe.
Perfekt, und gemerkt habe. Alles richtig.
Ja, genau. 100 Punkte hier in unserem kleinen Saarland-Rätsel. Ist natürlich jetzt die Frage, und da sind Sie als Experte gefragt, bringt das Saarland überdurchschnittlich viele Spitzenleute in der Politik hervor? Letztes Kabinett, wenn man darauf schaut, gleich 3 Saarländer, die haben wir gerade gehört. Oder ist das Zufall?
Beides. In gewisser Hinsicht ist es Zufall gewesen. Bei Heiko Maas zum Beispiel war es eher der Zufall, dass man einen in der SPD links angesiedelten Politiker brauchte, der was von Justiz versteht. Man suchte nämlich damals einen Justizminister und deswegen entschied man sich dann für Heiko Maas, zumal der im Saarland nicht sehr erfolgreich war und immer Wahlen verlor. Also war es für ihn auch ein guter Schritt, dann auf die Bundesebene nach Berlin zu gehen. Mhm. Aber wir haben auch durchaus gewollte oder man kann sagen geplante, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja, man kann sagen, auch unter Mithilfe von Frau Merkel in dieses Amt gelang, als zunächst Generalsekretärin der CDU und dann später als Parteivorsitzende. Was auch daran liegt, dass die CDU eben hier im Saarland eigentlich eine dominante Partei ist. Sie regiert hier schon seit 1999 durchgängig, aber auch bis Oskar Lafontaine kam, bis 85, war sie immer die stärkste Partei im Land oder war die dominante Partei im Land. Und diese Stärke der CDU im Saarland, die hat eben auch dazu geführt, dass Saar-CDU-Politikerinnen erfolgreich dann in den Bund gehen konnten.
Haben die denn auch ein bestimmtes Charakteristikum oder ist auch das eher, naja, eine Landsmannschaft, aber dann halt zufällig? Weil Sie gerade Oskar Lafontaine erwähnten, ja schon ein Politiker, der ja durchaus prägend war.
In der Tat, das kann man sagen. Oskar Lafontaine ist sowas wie ein Star im Saarland. Er war Oberbürgermeister in Saarbrücken und er ist dann Ministerpräsident geworden. Und übrigens mit mehr als 50% damals für die SPD hat er erreicht. Das hat nie einer vor und nach ihm erreicht. Und er war dann derjenige, der eben als SPD-Parteivorsitzender ja, für Furore sorgte, dann von Gerhard Schröder abgeschossen worden ist. Aber so jemand wie Lafontaine, das ist ein Naturtalent in der Politik, sicherlich eine schillernde Figur. Aber nach wie vor hat er viele Freunde und Unterstützer im Saarland und viele sind mit ihm damals in die Politik gegangen. Die folgten ihm, als er doch sehr jung noch Oberbürgermeister von Saarbrücken wurde und dann, wie gesagt, später Ministerpräsident.
Also Oskar Lafontaine mit einer gewissen Sogwirkung. Es gibt noch eine andere These, warum tatsächlich viele Saarländerinnen und Saarländer es nachher in die große Politik schaffen. Diese These stammt selbst von einem Saarländer, dem Autor Nils Minkmar. Der hat mal bei uns im Deutschlandfunk Kultur gesagt, wer nichts mit Bergbau, der Universität oder dem saarländischen Rundfunk machen kann oder will, der geht in die Politik, weil viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Das ist gut, ja. In der Tat können wir sagen, dass Politik im Saarland nicht unpopulär ist. Wir haben zum Beispiel die größte Parteimitgliederdichte im Saarland. Also bezogen auf die Einwohnerzahl haben wir die meisten Parteimitglieder im Saarland. Und das Saarland zieht also offenkundig hier politisch denkende Leute an oder umgekehrt, man denkt politisch, wenn man im Saarland lebt.
Aber würden Sie denn sagen, das hat dann auch Wechselwirkung? Also wie man auch zum Beispiel saarländisch Politik macht. Wir haben vorhin in der ersten Sendestunde hier unserer 2 Sendestunden zur Landtagswahl im Saarland etwas gehört von einem Kollegen vom Saarländischen Rundfunk. Das ging so ein bisschen in Richtung Mauschelei.
Ja, das erleben wir auch gerade bei den kleineren Parteien im Saarland in der jüngeren Vergangenheit. Wenn man sich anguckt, was bei den Linken, bei den Grünen oder bei der AfD passiert ist, da ist viel Mauschelei im Spiel. Das hängt natürlich auch mit der Kleinheit des Landes zu tun. Da kennt jeder jeden, wie man immer so schön im Saarland sagt. Also man weiß voneinander, man kennt untereinander und das bringt dann natürlich auch ein anderes Verständnis des Miteinanders, auch in der Politik mit sich im Vergleich zu einem großen Flächenland wie Niedersachsen, Bayern oder Baden-Württemberg.
Ich habe jetzt mich noch gefragt bei den Beispielen Karrenbauer, Heiko Maas. Die sind dann in die Bundespolitik gegangen, aber so wahnsinnig erfolgreich waren sie da eigentlich nicht. Könnte man daraus ableiten, dass wer aus dem Saarland kommt, schafft schnell in die Bundespolitik, kann sich dann da aber nicht so richtig behaupten?
Man kann sagen, die Bundesebene fordert natürlich ganz andere Voraussetzungen, als hier im Saarland es der Fall ist. Im Saarland ist die, da kennt man sich, da geht man auch nicht sehr ruppig miteinander um. Da ist ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl auch erkennbar. Hier ist auch nicht groß Polarisierung sichtbar, sondern wir haben ja auch zum Beispiel im Saarland schon jetzt lange eine große Koalition. Und diese, auch Bodenständigkeit ist sehr wichtig und all diese Eigenschaften sind nun im Bund nicht nicht so gefragt. Und das ist etwas, da muss man sich umstellen. Und der eine oder die andere hat dann sich vielleicht auch nicht entscheidend umgestellt, auch vielleicht nicht Machtansprüche so geltend gemacht, wie man das im Bund dann machen muss.
Jetzt müssen Sie ein Rätsel mit uns hier noch aufklären. Wir sprechen ja mit Ihnen als Professor an der Universität Trier. Wir hätten natürlich, war erster Reflex, erstmal natürlich an die Adresse Universität Saarbrücken gedacht, haben da festgestellt, da gibt es gar keine Politikwissenschaft. Ist das quasi so Entwicklungshilfe, die Sie aus Rheinland-Pfalz da leisten?
Nein, so würde ich das nicht sehen. Erstmal muss man natürlich sagen, für diejenigen, die sich in der Geografie nicht so gut auskennen, Trier ist so knapp 20 Kilometer nur von der Landesgrenze des Saarlands entfernt. Also der Landkreis Merzig, der grenzt hier schon sehr nah an. Zum anderen, ja, es gibt keine Politikwissenschaft in Saarbrücken. Das war damals eine Entscheidung der Landesregierung unter Oskar Lafontaine, ein Physiker, der stärker die Naturwissenschaften fördern wollte an der Universität des Saarlandes. Und da ist dann die Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft unter die Räder gekommen. Aber aufgrund der geografischen Nähe und meines Interesses für das Saarland habe ich dann immer doch mich sehr gern mit all dem, was im Saarland so passiert, beschäftigt.
Uwe Jun, vielen Dank. Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Vielen Dank für diese Einblicke in das Land.
Ich danke Ihnen.
Corbinian würde sagen, Zeit für ein spätes Mittagessen, ne, oder?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das Beste zum Schluss. Ne? Wir ja. müssen über das Essen reden. Und da müssten wir ja eigentlich im Saarland richtig sein. Es gibt da die höchste Sternedichte in Deutschland. Jetzt habe ich gerade von dem Mann, der uns das erklären und erläutern wird, Holger Hettinger, gehört, bezogen auf die Landesgröße. Hallo Holger.
Hallo, schönen Tag.
Holger Hettinger, ich will Ihnen vorstellen, wie wir hier da haben. Holger Hettinger, extra vor Jahren vom Saarländischen Rundfunk zu uns, zum Deutschlandfunk Kultur geholt, angeblich auch wegen journalistischer Qualitäten, mittlerweile Chef der Musik beim Deutschlandfunk Kultur. Aber in Wahrheit war das natürlich so, wir hatten uns erhofft, dass er uns von Currywurst und Döner wegbringt und weiterentwickelt. Holger, ich habe bei dir schon essen dürfen. Ich kann Ihnen sagen, er kocht wirklich hervorragend. Jetzt natürlich die große Frage. All das, weil du Saarländer bist?
Vielleicht, ja. Also ich sehe es ja immer ein bisschen zwiespältig, dass ich selber koche, hängt ein bisschen damit zusammen, wie meine Mutter kochen konnte oder nicht kochen konnte. Also das war der pure Überlebenswille. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich so aus der kulinarischen Tradition des Saarlandes übermäßig viel schöpfe, nie geschöpft habe und auch so heute im Alltag wenig. Ab und zu isst man es mal so aus nostalgischen Gründen. Saarländische Küche, Traditionsgerichte, das sind eher unkomplizierte Sachen, sehr gehaltvoll. Das Ganze sehr preiswert herzustellen. Und die heißen irgendwie alle sehr schön, die Sachen. Also da gibt es Gefilde, das sind so Kartoffelklöße, die mit Leberwurst und Hackfleisch gefüllt sind.
Gefilde?
Gefilde, aha. Also nicht gefüllt, sondern Gefilde.
Ja, Gefilde.
Dann gibt es Horische, das sind Klöße aus teils gekochten, teils rohen Kartoffeln. Und dann sind dann so diese Fasern an der Oberfläche der rohen Kartoffeln zu sehen. Also die wirken haarig, deswegen nennt man die Horische. Und ich komme aus dem Kreis Saarlouis, da ist so eines dieser Krachergerichte, sind die Geheirate, also nicht Geheiratete, sondern Geheirate. Wer das anders ausspricht, der wird mit dem Schwenkereisen geschwart. Also
ah, das haben wir schon kennengelernt. Schwenkereisen.
Ja, ja. Das sind Geheirate, also das sind vermählt Mehl und so Kartoffelstiftelchen. Und das Ganze wird dann mit einer Specksahnesoße übergossen. Also diese ganzen saarländischen Traditionsgerichte funktionieren alle gleich. Das ist alles der gleiche Bauplan. Viel Kohlenhydrate, Kartoffeln, Mehl und dann so als Akzentuierung Speckwürfelchen, also so das Steak des kleinen Mannes und dann vielleicht Sahnesoße, ein bisschen Milch, also ja. Kostet wenig und macht lange satt, weil ja. wir müssen bedenken, diese kulinarische Tradition, die essen nicht Mehlklöße, weil das so toll ist, sondern weil man für relativ kleines Geld einen Industriearbeiter satt machen musste.
Wir haben eine zweite Meinung noch hier mit in der Leitung. Anke Schäfer, die nämlich für uns in Saarbrücken ist, jetzt seit einigen Monaten und uns mal verraten darf, was davon denn ihr Leibgericht mittlerweile schon geworden ist.
Na, ich habe doch jetzt tatsächlich in der Kantine des Saarländischen Rundfunks Horische gegessen, was Holger Hettinger ja eben gerade beschrieben hat. Das sind diese Knödel und die wurden da mit einer Lauchsoße serviert. Und ich Frevel. Muss sagen, das war sehr köstlich. Also ist das Frevel, ja?
Ja,
mit Lauch darf man das eigentlich nicht. Ist das dann schon moderne Küche?
Ja, Lauch. Das ist irgendwie nicht fleischig genug.
Also Nouvelle Cuisine.
Aber ich führt zur sofortigen Exkommunikation.
Holger, du hast das vorhin schon angesprochen, als du das so aufgezählt hast mit diesem, also sehr fleischlastig, beziehungsweise sehr fettig auf jeden Fall, sehr cool. Kohlehydrat erhaltig. Da musste ich an den englischen Arbeiter denken, der ja morgens sich zum Frühstück, dieses typische English Breakfast, das ist ja auch, ne, mit Baked Beans und Bohnen und gibt's ihm also schwer, das muss lange halten. Kommt das tatsächlich auch aus dieser Industrie, aus dieser Bergarbeitertradition im Saarland?
Genau, also diese Montanindustrie, Hüwe wie Drüwe, also im Saarland und in Lothringen, das ist eine unglaublich schweißtreibende Geschichte. Also ich habe da jetzt in der Familie keine Zeitzeugen, aber ich habe mir das mal angeschaut und war platt, wie kräftezehrend, wie extrem körperbetont, wie unglaublich auslaugend das ist. Und da braucht man ein paar PS und die kriegt man aus dieser Traditionsküche raus.
Mhm. Du hast uns ja eine These mitgebracht, ist jetzt schon ein bisschen durchgekommen in deinen Schilderungen. Im saarländischen Essen spiegeln sich die Zeitenläufte, das klingt wunderbar nach Feuilleton. Jetzt bitte die mittagsgerechte Aufklärung.
Ja, also ich finde, man hat im Saarland so zwei große Äste, zwei große kulinarische Erzählungen. Das eine ist diese Kavum-Küche, diese sehr kräftige, sehr kohlenhydratreiche und auch sehr fette Küche, die Industriearbeiter satt machen soll. Aber, und da wären wir wieder bei der Sterne-Küche, so dieses gehobene Essen, das auch sehr viel mit Tafelgenuss zu tun hat, mit Zeit lassen. Das ist ein neueres Phänomen, aber das spielt da so ein bisschen mit rein und ich finde es sehr schön, dass sich diese beiden Äste so wunderbar bespiegeln. Also man ist so, das ist noch nicht so lange her, also in den 70er Jahren ist man im Saarland nach Lothringen gefahren zum Essen, weil das Saarland damals schon kulinarische Diaspora war. Das war anders als in Baden. Die Badener, die dann ins Elsass gefahren sind, die konnten aus einer reichen Küchentradition, aus einer eigenen Küchentradition schöpfen. Im Saarland war wenig, sagen wir mal so. Und da ist diese kulinarische Landküche, diese produktnahe Küche, diese Regionalität, würde man heute sagen, von Lothringen auf fruchtbaren Boden gefallen. Also da ist man rübergefahren nach Hinsingen, ein ganz kleines Nest im krummen Elsass, in die La Grange du Paysan der Familie Rieger und hat dort den besten Flammkuchen der Welt bekommen. Das war unfassbar gut. Oder man ist nach Spiechern gefahren, zum Woll. Da gab es auch so Lothringer Spezialitäten, ganz wunderbar kulinarisch zubereitet. Und da glaube ich, das war so in den 1970ern. Die Saarländer sagen immer, das war viel, viel früher, aber eigentlich muss man so ehrlich sein, das ist ein relativ neues Phänomen. Da haben die fressen gelernt, da haben die richtig genießen und futtern gelernt. Das ist auf einen guten Boden gefallen, erklärt die hohe Sternedichte einerseits. Und Paris war da lange, lange weg. Wenn man also im Prinzip rübergefahren ist, Lothringen sah genauso aus wie das Saarland. Und Paris ist erst 2007, als der TGV, der ICE, die Schnellzugverbindung nach Paris kam, da rückte das so ein bisschen zusammen.
Könnte man also sagen, dass die hohe Michelin-Sterne-Dichte im Saarland letztlich ein Importprodukt ist aus Frankreich, dass man also in dem Moment, wo man in Frankreich gegessen hat in den 70er Jahren, hat man diese Anregungen übernommen, hat sie dann im Saarland nachgekocht und nochmal verfeinert oder verändert und daher kommen dann die Michelin-Sterne?
Ja, also sehr verkürzt gesagt kann man das so sagen. Es ist in der Tat so ein Reimport. Ich mache mir da auch viel Gedanken drüber, wo kommt das her? Warum ausgerechnet das Saarland? Weil das ist jetzt nicht so der reichste aller Landstriche. Aber ich glaube, dass das gute Essen, das Genießen zur saarländischen Identität gehört. Das Saarland war ja auch immer so ein Land als Spielball zwischen den großen Mächten. Ja? Und so in der Generation meiner Großmutter, da war das noch so üblich. Die sagte dann, egal ob wir jetzt preußisch waren oder ob wir französisch waren, das war alles wurscht, egal. Die wollten alle was von uns. Und ich glaube, dieses Genießen wollen, dieses Genießen können, ist eine Umkehrung dieses Phänomens. Ja? Also man nimmt sich jetzt das Beste aus diesen Nachbarländern und lässt es sich da so richtig gut gehen. Und man ist da auch offen. Ne? Also diese saarländische Sterneküche ist keine reine französische Küche. Christian Bau beispielsweise in Nennig im Schloss Berg, der kocht sehr stark japanisch akzentuiert, stammt aus Offenburg, ist also Badener. Das ist also eine sehr internationalisierte Geschichte. Man ist nah dran an dem Großmarkt von Paris, an Rangy, also kriegt Spitzenprodukte. Und man muss auch sagen, fremdenverkehrsmäßig hat sich da einiges gemacht im Saarland, sodass das natürlich als Destination für Genießer absolut auf der Karte ist. Und das ist ja diese große Dichte. Man hat die tollen Adressen quasi auf der Größe eines Ölteppichs, wenn man mal so sagen möchte.
Da haben wir den größten Vergleich.
Man muss nicht groß fahren. Da esse ich, also an einem Tag esse ich beim Erfurt in Saarbrücken. Am nächsten Tag, da fahre ich dann halt meine paar Kilometer, esse beim Bau in Nennig und habe da mit relativ wenig Kilometern eine ganz, ganz große Genussbrandbreite abgedeckt. Hinreißend.
Holger Hettinger, vielen Dank für diese interessanten Erzählungen über die kulinarischen Seiten dieses Saarlandes. Ich habe im Prinzip die fieseste Frage dieser zwei Stunden hier noch vor mir.
Corbinian Frenzel hat uns hier alle auf die Folter gespannt und ich gebe Ihnen mein großes Moderatoren-Ehrenwort. Ich weiß nicht, was jetzt diese fieseste Frage sein soll. Corbinian, bitte.
Ehrlich gesagt, bis eben gerade wusste ich das auch nicht, aber es kam mir so in den Sinn und vor allem auch hat es mich zurückgeführt auf alte Debatten, die wir schon geführt haben im deutschen Föderalismus. Brauchen wir überhaupt das Saarland? Und da haben wir jetzt die Runde. Wir haben Anke Schäfer, die Landeskorrespondentin, die vielleicht auch ein Eigeninteresse hat, weil sonst wäre ihr Job weg, aber trotzdem ja.
Auf jeden Fall, weil das Saarland ist eben sehr eigen und der Föderalismus lebt davon, dass eigene, auch kleine Länder sich eben so präsentieren können und da auch Fehler machen können und auch sperrig sein können, aber die braucht's. Und das Saarland ist ein ganz eigenes Land. Das kann sich nicht zum Beispiel an Rheinland-Pfalz angliedern, das wäre ein großer Verlust.
Tja, Holger Hettinger als der echte Saarländer hier bei uns in der Runde.
Wenn es das Saarland nicht gäbe, müsste man es erfinden. Denn hier auf allerengstem Raum, also auf der Größe eines Ölteppichs, findet sich mentalitätsmäßig, aber auch ja, hinsichtlich der Genussfähigkeit eines der schönsten und ergiebigsten Fleckchen dieses Landes. Und ja, der Beitrag des Saarlands ist eben nicht nur so ein kleiner, marginalisierter, randständiger Exotenfaktor, sondern ich glaube, hier wird gerade auch im Austausch mit den französischen Nachbarn vieles von dem gelebt und auch zelebriert und auch gemeinsam gefeiert. Das ist das Wichtigste überhaupt, das Feiere. das an anderen Stellen oder in anderen Bundesländern vielleicht nur behauptet wird.
Tja, André, überzeugt?
Ja, vor der Sendung hätte ich gesagt.
Ich würde sagen, ihr beiden, André Hatting und Corbinian Frenzel, reisen demnächst mal ins Saarland. Und das ist sehr schade, dass wir heute nicht hier aus Saarbrücken senden.
Ja, Anke Schäfer, ich wollte gerade sagen, vor der Sendung hätte ich gesagt, weiß nicht so genau. Nach der Sendung würde ich sagen, ja, wir brauchen das Saarland.
Auf jeden Fall.
Und ich sage jetzt auch nichts anderes, weil sonst stelle ich mir auch den Empfang in Saarbrücken nicht ganz so herzlich vor.
Kann ich ein bisschen Geld wechseln.
Ganz herzlichen Dank in diese Runde an Anke Schäfer, natürlich unsere Landeskorrespondentin, für diese Einblicke. Und dann Holger Hettinger.
Danke, auch.
Hat Spaß gemacht.
Hier aus Saarbrücken. Und natürlich geht die Einladung nicht nur an die Moderatoren, sondern an alle, die uns zugehört haben.
Also, vielen Dank für Ihr Interesse.